Johannes Evangelium Kapitel 11, die Verse 1 bis 16, ein etwas längerer Abschnitt. Es lag aber einer krank, Lazarus aus Bethanien, aus dem Dorf Marias und ihrer Schwester Martha. Maria aber war es, die den Herrn mit Salböl gesalbt und seine Füße mit ihrem Haar getrocknet hatte. Deren Bruder Lazarus war krank. Da sandten die Schwestern zu Jesus und ließen ihm sagen: Herr, siehe, der, den du lieb hast, liegt krank. Als Jesus das hörte, sprach er: Diese Krankheit ist nicht zum Tode, sondern zur Verherrlichung Gottes, damit der Sohn Gottes dadurch verherrlicht werde. Jesus aber hatte Martha lieb und ihre Schwester und Lazarus. Als er nun hörte, dass er krank war, blieb er noch 2 Tage an dem Ort, wo er war. Danach spricht er zu seinen Jüngern: Lasst uns wieder nach Judäa ziehen. Seine Jünger aber sprachen zu ihm: Meister, eben noch wollten die Juden dich steinigen, und du willst wieder dorthin ziehen? Jesus antwortete: Hat nicht der Tag 12 Stunden? Wer bei Tag umhergeht, der stößt sich nicht, denn er sieht das Licht dieser Welt. Wer aber bei Nacht umhergeht, der stößt sich, denn es ist kein Licht in ihm. Das sagte er, und danach spricht er zu ihnen: Lazarus, unser Freund, schläft, aber ich gehe hin, ihn aufzuwecken. Da sprachen seine Jünger: Herr, wenn er schläft, wird's besser mit ihm. Jesus aber sprach von seinem Tode. Sie meinten aber, er rede vom leiblichen Schlaf. Da sagte es ihnen Jesus frei heraus: Lazarus ist gestorben. Und ich bin froh um euretwillen, dass ich nicht da gewesen bin, damit ihr glaubt. Aber lasst uns zu ihm gehen. Da sprach Thomas, der Zwilling genannt wird, zu den Jüngern: Lasst uns mit ihm gehen, dass wir mit ihm sterben. Herr, wir bitten dich, dass du dieses dein Wort an unseren Herzen segnest und unseren Glauben stärkst und auf dich ausrichtest. Amen. Der moderne Mensch hat's geschafft. Er kann die Nacht zum Tag machen. Wenn die Sonne hinterm Horizont verschwindet, dann werden die elektrischen Lichter angeschaltet und schon kann's weitergehen. Und für alle Gelegenheiten in jeder Größe gibt es Lampen, gibt es Licht, künstliches Licht. Das sieht man sogar aus dem Weltraum, dass auf der Erde in den Ballungszentren es hell ist mitten in der Nacht, weil so viele Lichter leuchten. Für jede Gelegenheit gibt es ein Licht, das uns hilft, dass wir uns in der Dunkelheit zurechtfinden. Große Lichter, kleine Lichter, Deckenlampen, Nachttischlampen, Strahler, Taschenlampen, alles. Das war nicht immer so. Vor dem elektrischen Licht, da haben die Menschen ihren Lebensrhythmus nach dem Lauf der Sonne ausgerichtet. Natürlich gab es kleinere Leuchtmittel, also Kerzen oder Öllampen oder Kienspäne, aber der Schein war begrenzt. Also, wenn es dunkel war, dann ruhte die Arbeit und es ruhten die Menschen, wenn die Sonne untergegangen war. Und wenn sie wieder aufging, dann machten sich die Menschen erneut an ihr Werk. Wir sind von Natur aus nicht für die Finsternis geschaffen. Wir sind fürs Licht geschaffen. Wir brauchen das Licht, um uns orientieren zu können, um unsere Umwelt wahrnehmen zu können. Das gilt auf jeden Fall für das Licht, was unsere Augen aufnehmen und wahrnehmen. Aber das gilt noch viel mehr für das, was unsere Seele wahrnimmt. Auch da brauchen wir Licht und jemanden, der das Licht anknipst. Das ist Jesus Christus. Von diesem, nennen wir es mal, inneren Licht redet Jesus in unserem Predigtwort hier. Und er zeigt mit seinem Handeln an Lazarus, wie er als Licht dieser Welt wirkt und wie wir in seinem Licht leben dürfen. Jesus sagt uns: Führt euer Leben im Licht des Herrn. Er weiß, wozu alles dient. Er weiß, wann er hilft. Und er hilft, damit wir erkennen. Diese drei Geschwister, die öfter in der Bibel auftauchen, Maria, Martha, Lazarus, die, ja, da hat eigentlich alles gepasst. Es waren angesehene Leute, die kamen gut miteinander klar, hatten gute Freunde und vor allem kannten sie seit einiger Zeit Jesus Christus, der ihnen eine große Hoffnung gab, ihr Heiland. Als seit Jesus das erste Mal bei ihnen in Bethanien war, glaubten die zwei Schwestern und ihr Bruder daran, dass das der versprochene Messias ist. Wir haben viele schöne Stunden mit ihm erlebt. Maria saß andächtig zu Jesu Füßen, um ihm zuzuhören. Die Martha hat sich bemüht, eine gute Gastgeberin zu sein. Aber jetzt war es vorbei mit der Freude. Jetzt schien es so, als ob das Licht untergeht, als ob es düster wird im Haus dieser Familie. Und Jesus war weit weg und Lazarus, der Bruder, er war krank, sehr krank, so krank, dass er im Sterben lag. Was nun? Maria und Martha sind uns ein gutes Beispiel dafür, wie wir in Zeiten von Not handeln sollten. Wenn es finster wird, dann brauchen wir Licht. Und vielleicht hatten es die beiden Schwestern selbst gehört oder sie haben es von anderen gehört, wie Jesus den Menschen in Jerusalem das sehr deutlich zugerufen hat. Er hat gesagt, ich bin das Licht der Welt. Wer mir nachfolgt, der wird nicht wandeln in der Finsternis, sondern wird das Licht des Lebens haben. Johannes 8, Vers 12. Gerade dann, wenn der Tod seinen finsteren Schatten wirft, dann brauchen wir dieses Licht. Ein Licht, das uns Klarheit darüber verschafft, dass der Tod nicht das letzte Wort hat. Denn das Licht des Lebens, Jesus Christus, der hat den Tod selbst überwunden. Maria und Martha, die haben keine Zeit verloren, dass sie nach Jesus rufen ließen. Lazarus liegt krank, sie lassen Boten dann zu Jesus gehen und ihm das sagen. Herr, siehe, der, den du lieb hast, der liegt krank. Und das ist natürlich nicht einfach nur eine Info für Jesus, übrigens nur, damit du Bescheid weißt, Lazarus ist übrigens krank. Und das, bitte um Hilfe, komm und hilf. Und in solchen Zeiten der Not, da drängt sich eine Frage auf, die sehr häufig gestellt wird, die sicherlich die beiden Schwestern Lazarus auch gestellt haben und die wir auch immer wieder stellen, in äußerer Not und in innerer Not. Warum? Warum muss einer wie Lazarus, ein gottesfürchtiger Mensch, der an Jesus hängt, nun so krank werden, dass er wohl daran sogar sterben wird? Warum lässt Gott das zu? Warum lässt Gott all das zu, was uns im Blick auf uns selbst, auf unsere Familien, auf Freunde, auch im Blick auf das Geschehen in der Welt, das Herz schwer macht und uns mit Sorgen und Ängsten erfüllt? Frage, warum? Warum? Das kann eine schlimme Anfechtung sein. Und vielleicht haben auch die Jünger da Jesus gefragt nach dem Warum, als sie da gehört haben, dass Lazarus krank ist. Und wir kennen diese Warum-Frage von Jesus selber, zumindest ist es in unseren Bibeln so übersetzt. Mein Gott, warum hast du mich verlassen? Aber besser übersetzt wäre das Wozu? Wozu? Und in der Antwort, die Jesus den Jüngern hier gibt, da können wir das sehen, dass es mehr um die Frage wozu geht, als um die Frage warum. Jesus spricht hier Worte, die uns helfen können, wenn wir unter der Frage nach dem Warum leiden. Jesus sagt über Lazarus, diese Krankheit ist nicht zum Tode, sondern zur Verherrlichung Gottes, damit der Sohn Gottes dadurch verherrlicht werde. Jesus wusste auch ohne die Boten, wie es um seinen Freund Lazarus stand. Aber während die Schwestern in großer Sorge waren und sich fragten, warum dieses Elend sie getroffen hatte, da wusste Jesus schon ganz genau, wozu Lazarus todkrank ist. Denn seine Krankheit und dann sogar sein Tod, das würde dem Tun von Jesus dienen. Das wird dem Werk des Herrn dienen. Durch das, was Jesus an Lazarus tun wird, sollte der Vater und der Sohn geehrt werden. So groß die Not in Bethanien auch war, sie diente nach dem Plan Gottes der Rettung aller Menschen. Denn es sollte Gottes Macht hier sichtbar werden, die er über den Tod hat. Es musste, wie Paulus an die Römer schreibt, alles zum Besten dienen. Maria und Martha, die haben das dann selber gesehen. Sie haben es ja dann miterlebt, wie Jesus den Lazarus wieder auferweckt hat. Sie haben es gesehen, wozu das Elend vorher sozusagen gut war. Wir sehen das nicht immer. Wir sehen es nicht immer, wozu etwas dient. Zumindest oft nicht sofort und gleich. Aber das, was Jesus hier sagt, das darf uns zeigen, was es heißt, im Licht, in seinem Licht unser Leben zu führen. Und die Frage, warum, das ist eine Frage, die letztendlich uns nicht hilft. Weil wir oft auf diese Frage keine Antwort bekommen werden. Gott ist nicht verpflichtet dazu, uns diese Frage zu beantworten. Er hat sich selbst dazu auch nicht verpflichtet. Aber was wir felsenfest glauben dürfen und gewiss sein dürfen, er spielt kein falsches Spiel mit uns. Wenn wir Jesus kennen und seinem Licht leben, dann dürfen wir das lernen, immer wieder darauf zu vertrauen, dass er weiß, wozu die Dinge dienen werden. Und darauf vertrauen, dass es uns zum Besten dienen wird. Das Beste, was wir haben können, ist, dass wir Perspektive über den Tod hinaus haben. Dass wir nicht in der Welt hier bleiben und versinken. Gerade dann, wenn die Not am größten scheint, wenn Zweifel und Anfechtung unsere Herzen schwer machen wollen, dann will das Licht Jesu scheinen. Dann lässt er es scheinen in unser Herzen und klopft immer wieder an. Und lässt es in unser Herzen scheinen. Ich bin der, der dich trägt. Ich bin der, der weiß, wozu. Vertraue mir. Und da dürfen wir füreinander die Hände falten. Und wir dürfen auch bitten, jemand anderes, dass er für mich betet. Wenn ich gerade mit dieser Frage hadere, wozu? Wenn wir uns im Licht des Glaubens so an unseren Herrn, dass wir ihm Vertrauen bitten, dass wir erkennen, er führt alles zu einem guten Ziel. Ja. Wenn wir uns so an ihn wenden, dann heißt es, dass wir unser Leben in seinem Licht führen. Er weiß, wozu alles dient. Und wir sollten auch eins bedenken, wenn wir ihn bitten, so wie die Schwester in ihn gebeten haben. Er weiß, wann er hilft. Im Gegensatz zu vielen anderen hatten die Schwestern Maria und Martha in ihrer Not diese Hoffnung. Jesus wird was machen. Sie wussten, wo sie ihn finden konnten. Sie vertrauten darauf, dass er sie nicht allein lässt. Dieses Wissen dürfen auch wir haben. Nicht nur, wenn so was sehr Krasses ist, wenn der Tod mit seinem Schrecken droht. Es gibt viele andere Dinge, die uns auch das Leben schwer werden lassen. Wir dürfen bitten. Wir dürfen nach Jesus rufen. So wie es die Schwestern hier tun. Aber was soll es heißen, wenn wir scheinbar keine Antwort auf unsere Hilferufe merken? Auch hier gibt uns unser Predigtabschnitt einen Hinweis. Es heißt da, Jesus hatte Martha lieb und ihre Schwester, also Maria, und Lazarus. Als er nun hörte, dass Lazarus krank war, blieb er noch 2 Tage an dem Ort, wo er war. Danach spricht er zu seinen Jüngern, lasst uns wieder nach Judäa ziehen. Es scheint so, als Johannes das Evangelium aufgeschrieben hat, erstmal dem Kopfschütteln von den Hörern und den Lesern vorbeugen und erstmal betont, also Jesus hat die 3 Geschwister lieb. Das sind seine Freunde. Er mag die sehr gerne. Denn dann kommt was, was eigentlich total widersinnig ist. Jesus erkennt diese Bitte. Na, die wollen, dass ich helfe. Und er bleibt noch 2 Tage da, wo er ist. Er lässt nicht alles stehen und liegen und rennt los. Und oh, dem Lazarus muss ich helfen. Ja, natürlich. Er bleibt 2 Tage da, wo er ist. Und die Jünger mit seinen Jüngern. Die waren im Ostjordanland. Jesus ist aus Jerusalem quasi geflohen, in Anführungszeichen. Und er hat sich nicht erwischen lassen. Die wollten ihn steinigen, als er bekannt hat, dass er mit dem Vater eins ist, dass er Gottes Sohn ist. Wollten sie ihn steinigen. Sie sind ins Ostjordanland, haben sich zurückgezogen. Und da bleibt er. 2 Tage. Warum macht Jesus das? Er wusste doch, wo es um Lazarus stand. Er weiß, wann er hilft. An dieser Begebenheit lernen wir etwas über Gebetserhörung. Jesus hat die Bitte wohl erhört, aber er entscheidet sich, wann und wie er helfen will. Und so handelt er bis heute. Gott ist kein Gebetsautomat, in dem ich oben die Bitte einwerfe und dann kommt sofort unten die Erfüllung raus, so wie ich das will. Wenn wir uns mit unseren Gebeten an unseren himmlischen Vater wenden, dann ist es ein großes Vorrecht, das uns Christen gegeben ist. Und davon dürfen wir reichlich Gebrauch machen, weil da Verheißung drauf liegt, wenn wir uns an Jesus wenden. Ihr sagt es selber in Johannes 14, was ihr bitten werdet in meinem Namen, das will ich tun, damit der Vater verherrlicht werde im Sohn. Aber so groß dieses Vorrecht zum Gebet auch ist und so wunderbar diese Verheißung ist von Jesus, dass er alles erhört, sollten wir von diesem Recht in Demut Gebrauch machen. Wir dürfen alle Sorgen auf ihn werfen, das feste Vertrauen haben, dass er für uns sorgen wird. Aber wann und wie, das wollen wir ihm anbefehlen. Und wenn wir im Licht Jesu leben, in seinem Licht, dann können wir das auch gerne tun und immer wieder lernen. Denn dann werden wir von Jesus immer wieder in dem Vertrauen gestärkt, dass er unser Bestes will. Wenn unser Blick darauf gelenkt wird, was hat er für uns schon gegeben? Was hat er für uns erlitten? Und was schenkt er uns? Sein ganzes gerechtes Leben wird dir übertragen. Seine Auferstehung wird auch deine Auferstehung sein. Und lernen wir immer wieder, dass wir ihm nicht misstrauen müssen. Und dass auch wenn die Hilfe nicht gleich kommt, nicht so wie ich es will, dass er die Dinge zum Besten dienen lassen will. Natürlich hätte Jesus gleich gehen können nach Bethanien und den todkranken Lazarus gesund machen. Das wäre auch ein Riesenwunder gewesen. Aber er wartet so lange und er macht das absichtlich. Dann kommt er mit seinen Jüngern zurück und Lazarus ist begraben. Als er dann sagt, Martha ist, die vertraut ihm ja auch total, aber sie sagt dann schon auch, also er stinkt schon. Ja. Dieses Riesenwunder, was Jesus da macht, das zeigt umso mehr seine Macht und seine Gnade. Dass er sozusagen nicht nur ein bisschen rumoperiert in unserem Leben, so ein bisschen hilft, so ein bisschen was gerade rückt, sondern er macht grundsätzlich alles neu. Er ruft den Lazarus aus dem Tod heraus. Und dazu war es aber nötig, dass er vorher eben wartet. Das haben die Jünger nicht verstanden. Verständlicherweise haben sie es nicht verstanden. Aber sie sehen dann, wozu Jesus in der Lage ist. Dass er wirklich der Messias ist. Dieser Glaube wird gestärkt in ihnen. dass sie noch mehr diesem Licht der Welt vertrauen können. Und so kann es eben auch bei uns sein, dass wir erst nach einiger Zeit begreifen, warum Jesus auf eine bestimmte Art, zuerst zu einer bestimmten Zeit uns geholfen hat. Und das ist der dritte Punkt, den wir anschauen wollen. Jesus hilft, damit wir erkennen. Die Jünger Jesu, die spielen ja hier auch eine besondere Rolle in unseren Versen. Sie werden erstmal damit kein grundsätzliches Problem gehabt haben, dass Jesus nicht sofort wieder zurückging nach Bethanien. Es ist ja nur eine halbe Stunde von Jerusalem entfernt. Sie hatten Angst um ihr Leben und auch um das Leben von Jesus, weil da die Juden ihn vor kurzem erst steinigen wollten. Sie hätten halt gedacht, naja, er hilft halt von ferne. Ne? Aber als Jesus dann sagt nach den 2 Tagen, lasst uns wieder nach Judäa ziehen, da verschlägt es denen die Sprache. Sie sagen, was soll das? Meister, Rabbi, eben noch wollten mich die Juden steinigen. Jetzt willst du da wieder hin? Und auch als Jesus dann erklärt, dass, ja, Lazarus werde ich wieder auferwecken und es wird zur Verherrlichung von Gottes Sohn sein, sagt Thomas, na gut, dann gehen wir halt mit ihm und sterben mit ihm. Ne? Also die haben das nicht verstanden. Aber Jesus zeigt durch sein Handeln, wie berechtigt es ist, dass die Jünger, Maria und Martha, Lazarus und wir ihm vertrauen dürfen. Er hat einen Menschen vom Tod auferweckt. Diese Macht hat er. Er sagt, Lazarus ist gestorben. Und ich bin froh um euretwillen, dass ich nicht da gewesen bin, damit ihr glaubt. Aber lasst uns zu ihm gehen. Lazarus war gestorben. Und dann ruft Jesus ihn zurück ins Leben. Allein mit seinem mächtigen Wort. Wie großartig ist das, dass Gott mit seinem Wort Neues schaffen kann. Er hat es mit der ganzen Welt gemacht. So erklärt der Hebräerbrief die Schöpfung. Ja, wir erkennen im Glauben, dass Gott die Welt durch sein Wort aus nichts gemacht hat. Gott spricht und es steht da. Und so auch hier. Gott spricht und der Tod ist weg. Der Tod ist überwunden. Der Tod, der doch die Realität in dieser gefallenen Welt so sehr beherrscht. Aber Gott sagt ein Wort und der Tod ist weg. Und so ist es auch mit unserem Seelenleben. Gott sagt ein Wort und ein neuer Mensch ist wiedergeboren im Glauben. Gott sagt, du bist mein geliebtes Kind, für dich bin ich gestorben und auferstanden. Glaube das, du hast die Taufe, damit du gewiss sein kannst. So ist es. Und ein neuer Mensch ist geboren. Gottes mächtiges Wort. Und so hilft er, nicht nur damals, sondern so hilft er auch uns. Nicht nur, um uns aus irdischen Nöten zu befreien, sondern vor allem und hauptsächlich, um uns aus seelischen Not zu befreien. Uns Erkenntnis zu schenken, dem Glauben zu stärken. Und ich weiß, dass das schwer ist, wenn man das gerade nicht sieht, sich daran zu erinnern. Mensch, das hat Gott mit mir auch gemacht und macht es immer wieder. Aber das ist auch eine Lektion des Glaubens, die wir lernen dürfen. Sich zu erinnern, Mensch, wie irre ist das, dass ich glauben darf. Wie irre ist das, dass Gott mich aufgerichtet hat mit seinem Wort, als ich es am meisten gebraucht habe. Wie sehr hat er mir da geholfen? Ich habe es nicht gleich erkannt. Es war anders, als ich es dachte. Aber wie sehr dient er mir? Und dazu sind die Psalmen zum Beispiel, auch den wir vorhin gehört haben, da, Sie zählen auch immer wieder auf, was Gott schon getan hat, am Volk Israel, an einzelnen Menschen, damit wir uns daran erinnern, er steht zu seinem Wort. Und er steht zu seinem Wort, dir alle Dinge zum Besten dienen zu lassen. Und er steht zu seinem Wort, dass du alle Sorgen auf ihn werfen darfst und dass er dir helfen wird. Nach seinem Willen, nicht nach unserem Willen. Wir beten im Vater unser, dein Wille geschehe. So dürfen wir ja im Licht des Herrn, im Licht von Jesus, unser Leben führen. Denn er weiß, wozu alles dient. Er weiß, wann er hilft, und er hilft, damit wir erkennen. Amen.